Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, einer Folge Velo Race, und die Ereignisse spitzen sich zu. Es wird spannend, wir sind aufgeregt und doch noch entspannt. Guten Abend, lieber Thomas, nach München.
Hallo und schönen guten Abend zu diesem aufregenden Giroabend.
Ja, aufregender Giroabend, aufregender Giro-Tag, aufregender Giro insgesamt, möchte man fast sagen. Ja, wir hatten beim letzten Mal uns vor zwei Tagen unterhalten, wenn ich mich recht entsinne. Wir dachten nur aufgrund dessen, dass jetzt dass die Ereignisse sich wahrscheinlich, also wir vermuteten, dass die Ereignisse sich zuspitzen, und haben gedacht, okay, dann machen wir jetzt nochmal schnell nächste Show, müssen wir mal gucken, haben wir gar nicht drüber gesprochen, Sonntag oder Montag, würde ich jetzt vermuten, dass das Sinn macht, das Ganze dann unterzubringen, es sei denn, es passieren ganz spektakuläre Dinge. Wollen wir jetzt aber einfach nicht ausgehen. Und ich würde einfach sagen, wir starten mit der gestrigen Etappe.
Genau, ja. Also da hatten wir den richtigen Riecher, weil auch gestern war es schon auf dieser, ja, Überführungsetappe eigentlich die ganze Zeit eigentlich schnell. Also ein sehr, sehr spannendes Rennen. Es war vom Anfang an, ja, war es schnell, und es kam eigentlich nie Ruhe rein, weil es auch ewig gedauert hat, bis sich da eine Fluchtgruppe gebildet hatte. Da haben sich die Fahrer, ja, die Hälfte der Etappe gegenseitig da aus den Schuhen gefahren, um irgendwie eine Spitzengruppe zu bilden. Und es ging ja vom Start weg in Riva del Garda erstmal so, ja, rund 10 Kilometer nur bergauf. Und die erste Abfahrt war dann halt erst bei Kilometer 22 erreicht. Ja, und zu Beginn haben wir ja beim letzten Mal schon vermutet, dass da wahrscheinlich die Astana-Mannschaft was versuchen wird. Und die waren da auch sehr, sehr aktiv, waren da mit Sanchez unter anderem immer vertreten in den Spitzengruppen. Ja, aber eine Gruppe nach der nächsten wurde zurückgeholt, und irgendwann konnten sich dann doch vier Ausreißer, nämlich Demarchi, Hermans, Luis Leon Sanchez und Wout Poels, ja, sagen wir mal, ein Stückchen absetzen, aber auch nicht entscheidend, und die wurden dann im Finale auch wieder gestellt.
Genau. War so die eine Prognose, die wir machen. Also an dem Tag gab es ja nur zwei Möglichkeiten, ne? Also entweder Sprinter oder Ausreißergruppe, und es kam dann zu den Sprintern. Kollege mutmaßte noch so, ah, da Sam Bennett ist gut drauf, der wird das machen. Als ich dann ganz kurz rüber meinte, nee, ist nicht so, dann war ja auch klar, dass Viviani, also es ist, man muss, glaube ich, davon ausgehen, oder man kann es ja jetzt schon fast behaupten, oder nicht behaupten, sondern was sagt man? Man kann die Aussage treffen, wenn ein Sprint kommt, dann kann es nur zwischen Viviani und Bennett ausgehen. Und ja, Viviani wieder bewiesen, was in was seiner Weltklasseform er jetzt gerade zur Zeit steckt. Kann man nicht anders sagen.
Ja, das schon, obgleich Sam Bennett da ziemlich schlecht positioniert war. Also.
Na, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, ne?
Das stimmt, klar, aber man hat da auch wieder gesehen, irgendwo fehlt ihm dann da, ja, dem Sam Bennett doch sein Anfahrer Rüdiger Selig.
Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht ist deswegen auch die Leistung bisher oder seine Siege bisher vielleicht sogar noch höher einzuschätzen, als dass es eigentlich getan wurde.
Ja, und aber die Quickstep-Mannschaft wird sich gestern sicherlich einen ins Fäustchen gelacht haben, weil die anderen Teams haben ja das Terrain für sie vorbereitet, und Viviani musste am Schluss nur noch abstauben. Also die Mannschaft Quickstep ist, glaube ich, das erste Mal an der Spitze des Feldes so 3 Kilometer vor dem Ziel in Erscheinung getreten. Vorher hat man das recht clever gemacht. Man hat da immer Leute in Gruppen mitgeschickt, unter anderem Maximilian Schachmann, der da zwischenzeitlich unterwegs war, oder auch im Finale ein Mann wie Zdeněk Stieber, der vorne, ja, aufgepasst hat, und somit war man hinten fein raus und musste keine Arbeit machen.
Ja. Also alles richtig. Quickstep ist wirklich, fährt wirklich in jeglicher Hinsicht eine herausragende Saison, muss man einfach mal sagen. Also wo ich schon gedacht habe, okay, das Frühjahr war ihres. Das Frühjahr war ihres. Wie geht's ihres? Das Frühjahr war ihres, und ohne Frage die dominierende Mannschaft, und jetzt geht es da so weiter. Beeindruckend. Einfach beeindruckend, würde ich behaupten, was sich da so abspielt. Und ja, zum Sprint selber ist eigentlich nicht viel zu sagen. Eine Szene hast du noch besonders, wie soll man sagen, besonders hervorheben möchten, wollen, die ich jetzt überhaupt nicht einschätzen kann, was da passiert ist. Ich habe es gesehen. Sanchez vom Team Astana war mit irgendwas wirklich unzufrieden. Ich vermute, es wollte keiner nachfahren, keiner mitführen. Was war da los?
Ja, also man kann da bei dieser Szene jetzt auch nur mutmaßen, weil ich habe dazu jetzt auch noch keine schlüssige Erklärung irgendwo gefunden oder keine Aussagen der Beteiligten. Auf den ersten Blick, ich habe es live gesehen, wirkte es so, als hätte jemand hinten aus der Gruppe irgendwie was gerufen, Sanchez vor an der Spitze, und ich vernehme mal so, dass derjenige gerufen hat, das Tempo wäre ihm zu hoch, und daraufhin hat Sanchez ihm den Mittelfinger gezeigt, also ja. Das fördert natürlich auch nicht gerade die Zusammenarbeit in der Gruppe.
Nee, und auch die Sympathiewerte im Feld steigen durch sowas traditionell auch nicht unbedingt, wenn man seinen Mitfahrern einfach den Mittelfinger zeigt, bloß weil die sagen, komm, nimm was raus. Wobei ich andererseits auch nicht, also die Direktion, also auf die Frage, nimm doch bitte was raus, also diese Aussage finde ich einerseits schon grotesk und zum Zweiten fand ich dann auch irgendwie komisch, ich hätte, glaube ich, gelacht oder so. Oder wenn er mal hätte. Also ich glaube, Lance Armstrong in seinen besten Tagen, er hätte einfach nochmal einen Gang runtergeschalten. Ne? Und wäre noch mal ein bisschen weiter gestiefelt irgendwie. Also die Reaktion des Mittelfingers ist vielleicht auch nicht so die unbedingt angebrachteste, sagen wir mal so.
Ja, aber ich glaube, Sanchez war einfach auf dieser Etappe, hat man auch gesehen, sehr, sehr genervt, weil er hat von Anfang an versucht, in die Fluchtgruppe zu kommen und ja, war so ziemlich bei jeder Attacke, jeder Gruppe dabei, die mit weggegangen ist, es kostet halt enorm viel Kraft. Und ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass du dann auf der 17. Giro-Etappe einigermaßen müde bist und dann auch leicht vielleicht mal irgendwie in so einer Situation überreagierst.
Da wird auch alles, ich glaube, unter den Sportlern untereinander wird da auch nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird, insofern.
Ja, und die Geschichte ging dann ja eigentlich noch so ein bisschen weiter mit Sanchez zum Beispiel später, als dann Schachmann in der Gruppe war, hat der sich zu Beginn auch nicht so richtig an der Führungsarbeit beteiligt und ja, der hat dann auch so ein paar sparsame Blicke von dem Astana-Fahrer geerntet. Und es gab dann auch noch die Situation, da waren dann zwischenzeitlich stand eigentlich die Gruppe schon, die am Ende auch die Fluchtgruppe des Tages war, unter anderem mit Wout Poels, aber da war noch Alexandre Gignès dabei und der war, glaube ich, 15. im Gesamtklassement oder so, also hatte da noch Ambitionen, hat den anderen aber deutlich gemacht, dass er da nicht mitführen will. Ja, und Wout Poels, der hat da eine ziemlich clevere taktische Maßnahme angewandt. Der hat sich nämlich einfach ins Hauptfeld zurückfallen lassen mit dieser Gruppe und hat dann nochmal attackiert und dann war Gignès raus aus der Gruppe.
Ja, also was ich schön finde an solchen Geschichten, die ich auch immer nur so hier und da mal so ein bisschen mitbekomme, wenn man wie du jetzt so eine Etappe einfach mal, wie soll man das beschreiben, so ganz verfolgt, ist das auch etwas, was ne, diese Randdinge, die kriegt man halt nicht mit in der Zusammenfassung oder wenn man irgendwo mal so bei den letzten 10 Kilometer einsteigt. Ne, dafür muss man wirklich von Anfang an am Ball sein und vielleicht auch zumindest, mir wird das ja durch dich jetzt und durch den Chris ein bisschen nahegebracht, solche Sachen kriegt man ja dann auch, versteht man erst, wenn man vielleicht größere Zusammenhänge kennt, auch im Sinne von, warum das eine Team mit dem anderen nicht kann, warum der eine Fahrer vielleicht jetzt nicht ganz so beliebt ist, warum Lopez beim nächsten Mal, wenn er den Mittelfinger zeigt, vielleicht oder um Hilfe bittet, von den anderen Fahrern nicht unterstützt wird. Ne? Das sind ja auch so Geschichten, die sich über die Zeit rausbilden.
Ja, klar. Und es gab zwischenzeitlich auch noch einen Vorfall, würde ich sagen, oder eine, ja, über das ganze Rennen gesehen, gezogene Aktion, die wir ja beim letzten Mal auch vielleicht schon so ein bisschen prophezeit hatten. Wir haben ja gesagt, nach diesen Zeitfahrergebnissen der Emirate-Mannschaft, dass da wahrscheinlich am Ruhetag mal deutliche Worte gesprochen wurden. Und da hat man halt gesehen, die haben ja auf dieser Hochebene mit Bora zusammen, obwohl eigentlich die Gruppe schon weg war, eine Verfolgungsjagd über 20 Kilometer angezettelt und dabei die ganze Zeit in der Führung Fabio Aru. Also der musste da auf dem flachen Tempo bolzen.
Ja, gab's ein paar harsche Worte. Ich habe aber auch.
Ja, und das Kuriose war ja dann auch, in der nächsten Fluchtgruppe waren sie dann mit 4 Mann drin, aber dann haben sie es nicht geschafft, vorne zu bleiben.
Ich habe auch heute von einer einer Person, die nicht genannt werden will, wahrscheinlich, so die suffisante Bemerkung gehört, warum Team Sky am Ruhetag bei 20 Grad mit Armlingen rumfährt, muss man sich auch mal genau anschauen. Lass ich jetzt auch einfach mal so da stehen. Ne? Es war schon immer schon so ein bisschen, warum haben die bei sehr warmem Wetter auch Armlinge an? Ne? Also wer weiß, wie die Arme aussehen, ne? Was da passiert ist. Also alles so Sachen, da denkt man sich, ja, stimmt eigentlich, ne? Also
ja, oder warum fährt Pozzovivo heute auf der Rolle mit Helm aus? Also der hatte seinen Helm noch auf, als er auf der Rolle sich ausrollen lassen hat.
Ja, also alles sehr, sehr komische Sachen. Naja, aber halten wir es einfach mal fest, dass Viviani gewonnen hat und kommen wir dann zur heutigen Etappe, die ja, glaube ich, in dieser Sendung dann vielleicht doch einen größeren Stellenwert einnehmen wird als die Etappe davor, die flache Etappe. Ich konnte es nicht sehen, ich habe es im Ticker nachgelesen alles, habe mir die entscheidenden Szenen nochmal angeguckt danach und es ist eigentlich, also ich habe mir ein Bier aufgemacht, alkoholfreies natürlich, ne, weil unter der Woche, aber ich habe mir ein alkoholfreies Bier aufgemacht zur Feier des Tages. Und du hast, was hast du? Du hast die belgische Flagge gehisst oder was hast du gemacht? Die belgisch-deutsche Flagge.
ja, nee, ich habe hier einen neuen Fußboden verlegt von einer bestimmten Firma. Nein.
Ach so.
ja, heute war, also wer hätte gedacht, dass ich heute die Ereignisse da so dermaßen überschlagen. Heute war der erste Tag, an dem wirklich eine Fluchtgruppe, die vom Start weg eigentlich quasi losgefahren war, mal so richtig eine lange Leine vom Feld bekommen hat. Und ja, wir hatten dann unterwegs, glaube ich, waren das 10 oder 12 Leute, die in dieser Gruppe drin waren. Unter anderem Maximilian Schachmann und Michael Murkoff aus der Quickstep-Mannschaft. Das waren, glaube ich, 3 Mannschaften, die vorne mit 2 Leuten dabei waren. Ja, und da hat man dann zwischendrin schon gemerkt, als dann der Vorsprung anstieg, 10 Minuten, 12 Minuten und irgendwann waren es dann sogar über 15 Minuten, glaube ich. Ja, da war eigentlich relativ klar, dass die durchkommen werden und dass die da den Sieg unter sich ausmachen werden. Ja,
ich finde das mal, wenn ich das an dem Punkt kurz, ich finde das immer interessant, dass irgendwann, also ne, man überlegt die ganze Zeit, boah, die lassen den aber fahren, die lassen die aber fahren, die lassen den aber fahren, ist ja auch okay, macht ja nichts aus, kein Unterschied und so weiter, ne? Und irgendwann denkt man sich, jetzt haben sie es geschafft, ne? Also das ist aber auch ja so ein schleichender Prozess, ne? Ah, könnte das reichen, könnte das nicht? Und irgendwann, wie soll man sagen, irgendwann entscheidet man für sich selber, jetzt schaffen sie es. Also jetzt kriegen sie es hin. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend oder sehr interessant, dass man das ja auch immer für sich selber unterschiedlich bewertet, ne?
Ja, also für mich war dieser Punkt so gekommen, als bei 100 Kilometer vom Ziel eigentlich so noch 14 Minuten waren. Mhm. Also da habe ich mir gedacht, da steigt jetzt auch keiner mehr ein, weil das wirst du gegen eine 12-Mann-Gruppe auch nicht mehr gut fahren können, selbst wenn da noch so ein recht schwieriger Schlussanstieg auf dem Programm steht.
Ja, aber ne, interessant, dass man das irgendwann, also ich glaube, ich hatte das schon beim so Überlesen, also ich habe den Ticker bewusst gelesen, ohne das Ergebnis zu wissen, ne, und dann dachte ich so, oh, die haben denen aber Platz gegeben, oh, noch mehr. Ich tue mich, ne, man weiß dann auch nicht die Wetterbedingungen, dann haben sie Rückenwind zum Beispiel, was das Ganze ja schwerer macht, das aufzuholen und so weiter.
Ja, aber fast gar kein Wind heute.
Ja, ja. Das sieht man natürlich nicht im Ticker, ne? Aber ich dachte immer, ich finde immer so ab mehr als 10, 12 Minuten, da denke ich mir immer, also jetzt wird es realistisch, dass sie durchkommen werden. Ja, schön, schön. Dass uns beiden wohl zu einem bestimmten Punkt klar war. Und ab dann waren es ja im Prinzip 2 Rennen, die da stattgefunden haben. Einmal das Rennen vorne und das Rennen hinten.
Genau, es waren sogar noch mehr Rennen eigentlich, aber da kommen wir später nochmal dazu.
Ja, das weiß ich.
Ja, also vorne haben 2 Deutsche eigentlich das Finale geprägt. Ja, Maximilian Schachmann, den hätte man das zugetraut, aber auch Christoph Pfingsten aus der Bora-Hansgrohe-Mannschaft, der auch in dieser Fluchtgruppe mit drin saß, der hat sich da ganz, ganz wacker geschlagen, war lange Zeit zusammen mit Cataneo, Plaza und Schachmann an der Spitze des Rennens und hat da erst auf den letzten Kilometern dann abreißen lassen müssen und musste dann sein Tempo fahren. Aber vorne war es so, dass sich vor allem 2 Leute, nämlich Maximilian Schachmann und Mattia Cataneo aus der Androni-Mannschaft, wirklich bis aufs Zahnfleisch bekämpft haben und waren aber in ungefähr beide gleich stark. Also ich weiß nicht, wie oft Maximilian Schachmann da attackiert hat, kam aber nie weg und dann fiel das Tempo immer wieder runter und der Profiteur war halt Ruben Plaza, der immer zurückkam, aber zum Schluss gab es dann aus diesen 3, wenn man es so nennen darf, bei einer Bergankunft einen Sprint und da war ganz schnell klar, dass der Tank bei Mattia Cataneo alle ist und im Prinzip nur noch Schachmann gegen Plaza sprintet und da der auch schon so 3/4 auf 7:30 hing, war das Ding dann auch schnell entschieden.
Genau, und Schachmann hat einfach durchgezogen und Chapeau, Hut ab, also Glückwunsch, was will man noch alles sagen? Einfach toll. Also wir haben uns vorher gefragt, wussten es beide nicht und haben überlegt, wann war eigentlich das letzte Mal, dass ein Deutscher beim Giro eine Bergankunft gewonnen hat. Mussten lange, lange überlegen und sind dann einfach mal, es gibt so eine, in der Wikipedia gibt es einen Artikel, Erfolge deutscher Radsportler beim Giro. Mal abgesehen vom rosa Trikot, wer das getragen hat und vom Bergtrikot und vom Sprintertrikot gibt es auch Etappensiege, was uns jetzt sehr entgegenkam, weil es unsere Recherche deutlich vereinfacht hat. Da sind wir mal so durchgegangen, dum. Ach, ich wusste auch gar nicht, dass Robert Förster zwei Etappen gewonnen hat. Ich hatte nur die eine in Erinnerung. Nun ja. Und dann gingen wir so durch und haben überlegt, okay, Niklas Arndt nicht, Robert Klugel nicht, Kittel nicht, Degenkolb, nee, Vogt, 2008, nee, war auch keine Bergetappe. So sind wir vorgegangen. Stefan Schumacher haben wir das erste Mal überlegt, ob das vielleicht eine Bergetappe war, war es aber nicht. Und dann sind wir 1992 bei Udo Bölz hängen geblieben.
Mhm, ja, der war einer von zwei deutschen Siegern bei Bergankünften beim Giro d'Italia, hat 1992, glaube ich, Etappe 18 in Pila gewonnen.
Ja, wir haben dann noch, wir hatten dann noch das Glück, dass wir waren nicht sicher, jetzt war es jetzt eine Bergetappe oder nicht. Und dann haben wir einfach zum Glück mitbekommen, dass der Giro d'Italia Twitter es uns auch mitgeteilt hat, dass das erst der dritte deutsche Sieg bei eines Deutschen bei einer Bergankunft war.
Na klar, wenn es einer weiß, dann der Rennveranstalter.
Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja, 66 Bölz und was war der andere Sieg, den wir jetzt hier gesehen
haben? 92 Bölz und 96 Rudi Altig in Rocca di Cambio.
Ja, also er ist erst der dritte Deutsche, der sich eine Bergankunft auf seine Fahnen schreiben kann. Herzlichen Glückwunsch, Herr Schachmann. Ich sage jetzt nur Herr Schachmann. Ja, also das hat er sich verdient seit heute. Und ganz, ganz, ganz famos. Also da, wie alt ist er? 24, 25, glaube ich, ne?
So 24, ja.
Ist jetzt, ne, also man kann ihn jetzt nicht mehr als Newcomer, als absoluten Newcomer bezeichnen, ne, aber er geht da jetzt einen schönen Weg und wollen wir mal sehen.
Der ist jetzt, glaube ich, seine zweite Profisaison und man hat es ja schon in Andeutungen gesehen bei den Klassikern, dass er da sehr, sehr gut ist. Also beim Flash Ballon haben wir ja schon drüber gesprochen, dass er da eine ganz, ganz starke Leistung im Finale gebracht hat und jetzt auch schon beim Giro, dass er da jetzt die ersten Tage das weiße Trikot hatte. Zwischendurch hat er mal so einen kleinen Durchhänger gehabt, aber hat er ja gesagt, dass es jetzt mit seinem Atemproblem zusammenhing auch so ein bisschen. Aber jetzt hat er auch wieder bewiesen, dass er dann doch in so einer dritten Woche noch zu den besten Fahrern gehört. Und die haben im Schlussaufstieg hat ja diese Spitzengruppe gegen das Feld auch nicht sonderlich viel Zeit verloren. Ich glaube, 3 oder 4 Minuten.
Und ich finde ja gerade, dass man sagt, okay, ich hatte zwischendurch bei so einer großen Rundfahrt, hatte ich mal einen Hänger für so einen jungen Mann, der auch nicht so viel, ich glaube, seine erste große Rundfahrt, ne, 3 Wochen Rundfahrt.
Genau.
Dass der jetzt mal A, gesundheitlich einen Durchhänger hat da und B, auch grundsätzlich mal einen Durchhänger hat für 1-2 Tage. Finde ich jetzt noch gar nicht mal so schlimm. Und dann aber wieder zurückzukommen und das in so einer Manier, das ist, finde ich, schon herausragend, ne? Also tolles.
Ja, à la Bonheur. Also und jetzt, ja gut, Quickstep-Festspiele gehen weiter bei diesem Giro d'Italia. 5. Etappensieg jetzt, glaube ich, nachdem Elia Viviani ja schon 4 eingefahren hatte. Ja, und da kann man sehen, dass diese Mannschaft eigentlich so ziemlich alles richtig macht. Und ja, man kann auch sagen, Maximilian Schachmann hat sich jetzt nebenbei so durch diesen Etappensieg im Gesamtklassement auch wieder um 7 Plätze nach oben katapultiert, ist da jetzt wieder 20. Aber das spielt, denke ich, für ihn eher eine untergeordnete Rolle.
Ja, ich glaube, wenn er in 10 Jahren an den Giro zurückdenkt, wird er nicht an seinen am Ende, sagen wir mal, zwischen Platz 18 und 25 denken, sondern wirklich an diesen Tag der dritte Deutsche, der überhaupt erst eine Bergetappe gewonnen hat. Das war das erste Rennen. Kommen wir zum zweiten Rennen, was vielleicht, ich hoffe, du meinst das gleiche wie ich, nämlich das Rennen um das weiße Trikot. Um es ein bisschen spannend aufzubauen nach hinten.
Starten wir mal mit dem Rennen um das weiße Trikot. Das weiße Trikot-Rennen hat eigentlich im Prinzip auch das Klassementsrennen eröffnet, denn der erste Fahrer, der von den Favoriten, ja, da das Pulverfass geöffnet hat im Schlussanstieg, war Richard Carapaz und das ist ja der ärgste Widersacher von Miguel Angel Lopez im Kampf um dieses Nachwuchstrikot. Da hat er attackiert, aber die Reaktion von Miguel Angel Lopez ließ nicht lange auf sich warten. Er ist hingefahren und einfach vorbeigesprintet und war dann bis ins Ziel nie wieder gesehen. Also er hat dann am Ende, ja, muss geschwind gucken, kam mit einem Rückstand von 4,54 rein, Carapaz mit 5,59, also hat ihm da mal 1:05 aufgebrummt.
Moment, warte mal, also entweder ich habe jetzt hier eine falsche Zahl,
Nee, Entschuldigung, ich war gerade beim Gesamtklassement.
Ja, also, ich wollte schon sagen, das war nämlich, oh, also ich war nämlich erschrocken. Genau, Carapaz hat mich wirklich richtig kassiert, nämlich über 11 Minuten waren das, glaube ich, wenn ich das richtig
sehe. Ja, 10:48 Lopez und 11:23 Carapaz. Also es sind 23, 33,
ja, gut. 5, gut
35 Sekunden, ja. Oder?
Ja, mhm, genau. Ich habe es nicht gezählt. 35 Sekunden, genau. Das finde ich mal so ein bisschen blöd. Ne? Man müsste einfach so zwei Fahrer markieren und dann den Abstand zwischen den beiden noch sehen können. Das finde ich.
Genau, aber wie gerade schon gesagt, der Abstand jetzt im Klassement 1:05.
Ja. Genau, das war das Rennen um das weiße Trikot. Und wenn man es mal realistisch betrachtet, außer den beiden wird er auch, also ne, Ben O'Connor von Dimension Data spielt ja jetzt wirklich eine untergeordnete Rolle mit fast 3 Minuten Rückstand.
Naja, es ist jetzt nicht gesagt, oder auch ein Sam Omen beispielsweise nicht, wenn die jetzt mal in eine Fluchtgruppe kommen und die durchkommt, dann sind die auch plötzlich vorne mit dabei, aber eher untergeordnet, wie du schon gesagt hast.
Ja, also die müssen ja, also die werden ja jetzt nicht... Also da werden die anderen zwei ja auch Wert drauf legen oder drauf achten. Also das ist ja wirklich ein Rennen ums weiße Trikot diesmal richtig, ne? Also weil auch keiner der beiden für sein Team noch irgendwelche Dienste leisten muss. Deswegen ist das für die ja auch was, also das Team Astana und das Team Movistar achten da ja schon drauf, ne? Weil was für die ist, das Einzige, was noch zu holen gibt, mal realistisch betrachtet.
Klar, und beide sind ja auch in der Gesamtwertung noch gut im Rennen, aber beim Team Astana, die werden wahrscheinlich also ziemlich die einzige Mannschaft gewesen sein, die sich geärgert haben, dass die Fluchtgruppe durchgekommen ist, weil ansonsten ja, hätte Lopez die Etappe abgeschossen.
Ja, das stimmt. Aber wer weiß, ja wahrscheinlich schon. Aber dann kommen wir auch direkt zum Hauptrennen sozusagen. Wenn es ein Pferderennen wäre, kommen wir zum Hauptpreis des heutigen Tages, der auch noch zu vergeben war. Ja, und da war es halt, ne, wie am Anfang beschrieben, also hinten tummelte sich das Feld so ein bisschen rum. Wie heißen sie, Mitchell und Scott, oft vorne gesehen. Dann reihte sich aber auch mal Team Sky irgendwie mal langsam so ein. Ja, und dann war es irgendwie wie so ein langer Aufgelopp, bis es dann abging.
Ja, da sind wir wieder bei unserem Schlangenbändiger. Also die Mitchell-Scott-Mannschaft hat da so ein bisschen das Tempo eingeschläfert und ja, von den Favoriten hat sich da erst recht spät auf den letzten, glaube ich, 2-2,5 Kilometern hat sich das da alles kompromittiert abgespielt und die ersten, die da eigentlich so ein bisschen, sich ins Wasser getestet hatten, war eigentlich die Bora Hansgrohe-Mannschaft, die mit Formolo und Patrick Konrad da hinterher gefahren sind und ging so eine kleine Lücke auf zur hinteren Gruppe, ja, und dann war es dann wirklich Tom Dumoulin, der mit seiner Attacke da alles gesprengt hat.
Mhm. Ob dann, da wurden dann die Messer zwischen die Zähne genommen und ging es los?
Ja, also es war wirklich also wahnsinnig beeindruckend, wie der da losgestampft ist mit dieser Riesenübersetzung an dem Anstieg. Und es konnten dann auch nur Pozzovivo und Yates tatsächlich kurz den ersten Antritt von Dumoulin mitgehen. Und ja, auch Froome war da zunächst im Hintertreffen, aber ja, dessen zweite Welle hat dann erst den richtigen Schaden angerichtet.
Genau, er hat dann auf einmal von relativ weit hinten aus dieser Gruppe heraus attackiert und auch in einer Manier, die also nicht zu vergleichen war wie mit der Attacke beim Soncolar, ne? Wo er sich alle so langsam peu à peu hochgeschlagen. Er hat richtig, also es klingt jetzt blöd, das so zu erwähnen oder so zu betonen, aber er hat richtig attackiert, ne? Also rausgefahren, ja, zack und los.
Hat das auch taktisch sehr schlau gemacht, hat sich da hinten an die Gruppe wieder angedockt und die anderen hatten ihn wahrscheinlich noch nicht so richtig auf dem Schirm, ist er rechts rausgeknallt mit einer größeren Übersetzung und dann, ja, vorne weggefahren. Und es konnten dann auch nur noch, ja, Dumoulin und Pozzovivo dieser Attacke folgen.
Ja, also Walter Puls hätte es vielleicht geschafft, wenn er sein Navi richtig eingejustiert hätte.
Ja, gut.
Das war vorher, glaube ich, passiert, ne?
Muss man dazu noch sagen, Puls, der war schon früh im Anstieg einer der Ersten, der da angegriffen hatte, aber aus der zweiten Reihe halt, hatte sich da so einen Vorsprung vielleicht von 30, 35 Sekunden rausgearbeitet. Ja, und da hat man wieder gesehen, dass die Andockstation da beim Team Sky perfekt funktioniert hat, denn Froome ist dann mit Dumoulin und Pozzovivo nach vorne gefahren zu Wout Puls, der da gewartet hatte und die drei ins Schlepptau nahm.
Bis?
Bis, gut, glaube ich, es waren 700 Meter vor dem Ziel, eine Rechtskurve kam und ja, Wout Poels einfach gerade ausgefahren ist.
Das sind solche Szenen, wo man sich köstlich drüber amüsieren kann, dass es vor allen Dingen auch solchen Leuten passiert noch, ne? Also, das, man kann, ich finde das eine höchst, wie soll man sagen, eine sehr gut beschreibende Situation, weil, Entschuldigung, ich, die sind halt so voll mit Adrenalin. Die stehen so unter Dampf. Man kann sich kaum vorstellen, dass das passiert, aber der ist einfach gerade ausgefahren, ne? Obwohl Absperrung, ne, das war wahrscheinlich, da sollten Autos aus der Werbekarawane.
Genau, da wurden geöffnet. Halt von Autos und Motorräder rausgeleitet, aber fälschlicherweise auch Wout Poels. Also Chris Froome, der hat es gerade noch rechtzeitig gemerkt.
Ja, man stelle sich vor, das wäre auch noch für ihn böse ausgegangen. Dann wäre wahrscheinlich möglicherweise der Depp des Tages gewesen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber so geht's so gerade noch. Aber schöne Sache, also ich finde das mal, Entschuldigung, ich finde, das macht die ganze Sache ja nur menschlich und das ist ja auch sehr angenehm. Ja, also am Ende des Tages war dann beim Kampf um das rosa Trikot aus dieser Gruppe der Favoriten hinten hatte sich Angel Miguel Lopez nochmal irgendwie, was haben wir gesehen, also auf den nächsten Fahrer 15 Sekunden raus auf Pozzo Vivo, dann Dumoulin, Chris Froome reingekommen.
Genau, alle in einer Gruppe.
Wout Poels, dann kurz dahinter, ohne Versteuerer wäre wahrscheinlich auch noch mit dabei gewesen. Patrick Konrad danach und dann kamen sie so langsam rein. Und Simon Yates hat sich dann im Prinzip auf, ich sag mal, die drei, Pozzo Vivo, Dumoulin, Froome, ja, so rund 28 Sekunden eingefangen. Ne? Also mal eine halbe Minute.
Das ist die Zeit, die er kassiert hat. Und ja, man muss ja auch sehen, das Ganze hat sich da, wie ich gerade schon gesagt habe, auf den letzten anderthalb Kilometern abgespielt und der ist ja regelrecht eingebrochen da. Also der wurde auch, ja, vorher war er noch kurz vor dieser Gruppe um Patrick Konrad und da wurde er auch durchgereicht und hatte dann so ein bisschen das Glück, dass Danieva auf der Zielgeraden wieder zurückkam und ihn dann noch in Schlepptau nehmen konnte.
Ist auch so, wäre jetzt interessant zu hören, was du, oder was heißt zu hören oder zu sehen oder mitzubekommen, was jetzt die drei, also ich bezeichne jetzt also die drei, ne, Dumoulin, Pozzo Vivo und Froome, so heute Abend im Bett liegen, sich überlegen, so scheiße, wären wir einfach mal ein bisschen früher losgestiefelt, hätten wir
vielleicht... Ja, das ist es halt immer. Du, wenn, ne, du es nicht versuchst, dann wirst du halt auch nicht rausfinden, wie der andere drauf ist. Aber bei der ersten Attacke, wie gesagt, sah Yates ja noch recht gut aus. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er sich da einfach übernommen hat und dann zu weit in roten Bereich gedreht hat und dann nicht mehr mitfahren konnte.
Ja, ja, das denke ich auch, dass das die einfachste Erklärung ist, ja auch meist die richtigste. Aber, weißt du, Dumoulin und Froome treffen sich heute Abend auf dem Weg zum Abendessen auf dem Flur und denken sich beide so, ach Mann, hätten wir doch mal kurz irgendwie uns abgesprochen und hätten beide jeder einmal attackiert, hätten ihn dann schon früher in den roten Bereich gefahren und dann hätten wir es untereinander ausgefochten. Nur hätten wir das alles einen Kilometer früher gemacht, dann hätten...
Naja, es ist ja immer die Frage, ob du dann bei einer früheren Attacke auch den Erfolg gehabt hättest, weil dann wären natürlich noch mehr Helfer dabei gewesen und ist die Frage, ob dann, ja, diese Zeit, die der andere Fahrer dann im kritischen Bereich fahren muss, da ausgereicht hätte.
Klar, das ist alles reine Spekulation, ne? Aber ich würde glaube, also wäre ich jetzt einer von den dreien, würde ich glaube ich mir im Hotelzimmer das gerade überlegen und würde denken, naja. Im Grunde genommen hat Dumoulin ja damit heute seinen Rückstand ziemlich exakt halbiert. Er hatte vorher 56 Sekunden, jetzt noch 28 und im Prinzip ist das jetzt, wenn wir mal das Zwischenklassement von heute anschauen, immer noch Yates, Dumoulin, Pozzo Vivo, Froome, Pinot, Miguel Angel Lopez ein Platz hoch, Ron Dennis ein Platz runter. Ich sag mal so, dass nach dem gewonnenen Zeitfahren ist ihm das wahrscheinlich nicht so wichtig. Der wird sich freuen, wenn er vielleicht noch in den Top 10 einkommt und das halte ich für durchaus realistisch, so wie sich das Klassement darstellt. Und im Punktetrikot natürlich jetzt Viviani mit seinem Sieg gestern vor Sam Bennett, Davide Ballerini mit deutlichem Abstand. Also er hat weniger als die Hälfte der Punkte. Da wird nichts mehr gehen.
Ja, aber wer hätte das gedacht, dass Rowan Dennis da nur 5 Sekunden hätte, dass Simon Yates bei dieser Bergankunft reinkommt. Also.
Ja, stimmt. So rum, ne, wenn man diese Zahl sich so betrachtet. Ja, es gibt immer so Sachen, da kann man sich, hätte man vor dieser Veranstaltung da gesagt, dass, oder mir jemand gesagt, dass, wen haben wir denn hier? Ne, dass Christoph Pfingsten deutlich 10 Minuten vor Froome reinkommt, hätten wir wahrscheinlich beide kurz mal köstlich gelacht und hätten dann gesagt, da wette ich keinen Euro drauf. Ne, also es gibt immer so Situationen oder unabsehbare Sachen, wobei das natürlich wieder was anderes ist durch die Fluchtgruppengeschichte. Ne? Aber ja, Ron Dennis, aller Ehrenwert, was er da veranstaltet. Also kann man nur ja, ihm zu gratulieren. Weißes Trikot, vielleicht das auch noch, Angel Miguel Lopez vor Richard Carapaz, das hatten wir eben schon besprochen. Bergtrikot hat man jetzt außen vor gelassen. Insgesamt weniger interessant vielleicht beim
Da hat sich Giro. Heute eigentlich wenig getan. Also immer noch Simon Yates, 91 Punkte vor Giulio Ciccone, Esteban Chavez, Thibaut Pinot, Chris Froome. Aber ich denke, ja, Giulio Ciccone hat man gesehen, der hat gleich am Anfang des Berges rausgenommen. Der wird morgen und übermorgen versuchen, in die Ausreisergruppe zu kommen und dann, ja, hofft er halt darauf, genügend Punkte zu sammeln, um dieses Trikot noch übernehmen zu können. Also von den ersten, sage ich jetzt mal, ja, 7 Fahrern ist Ciccone eigentlich der Einzige, der ernsthaft um dieses Trikot kämpft.
Ja.
Weil für die anderen geht es eigentlich entweder ums Klassement oder Maximilian Schachmann. Ja, der wird jetzt sicherlich nicht nochmal so einen Husaren-Hit über 5 Berge hinlegen.
Nein, das würde bei mir sehr viele Fragen aufwerfen. Und Chavez, auch jetzt mit zu großem Abstand schon auf Yates, und er wird ja vor allen Dingen nicht gegen seinen eigenen Kapitän fahren werden.
Nee, der hat vor allem Helferaufgaben.
Ja. Und in der Mannschaftswertung Team Sky, um die auch mal zu erwähnen, also die Mannschaftswertung Team Sky vor Astana, Mitchelton und Team Bora auf Platz 4. Auch erfreulich. Mit gar nicht so einem großen Abstand, ne? Wer weiß, also könnte ja auch noch was werden.
Ja, durch die Flucht bedingt heute von Christoph Pfingsten haben die natürlich da auch enorm an Boden gut gemacht.
Ja, ach, Entschuldigung, das habe ich mir beim Trinken hier
ausgemacht. Ja, aber wo wir schon bei den Mannschaften sind, also heute im Finale hat man das dann doch gesehen, dass auch diese, ja, jetzt fast 2,5 Wochen Arbeit an der Mitchelton-Scott-Mannschaft nicht spurlos vorübergehen. Mhm. Ich hatte mir das schon so ein bisschen gedacht, dass man dann Nieve für die dritte Woche vielleicht noch so ein bisschen zurückhält und den Rest, ja, der muss halt immer arbeiten, und so war es dann auch. Also als dann wirklich die großen Motoren da vorne aufgedreht haben, war eigentlich keiner mehr der Helfer von Simon Yates richtig in der Lage, ihm zu helfen. Also in den letzten Jahren haben wir es bei der Sky-Mannschaft ganz anders gesehen. Und er hatte halt im Finale nur noch Nieve dabei. Und das ist natürlich eine ganz spannende Voraussetzung für die nächsten Etappen.
Roman Kreuziger fährt auch einen extrem unauffälligen Giro, finde ich.
Ja, er arbeitet ja schon extrem viel.
Ja, also ja, aber das sind dann so Sachen, die kriege ich dann halt, dann habe ich das zu wenig mitbekommen oder zu wenig verfolgt. Ne, aber weiß nicht, ob der Name überhaupt schon einmal fiel während des ganzen Giros bei uns hier. Ne? Also klar, die Arbeit im Flachen, also Nachführarbeit wie heute und so, das ist natürlich Arbeit ist halt, ohne Früchte.
Ist halt in der Reihe von der Helfer einer, der ja relativ vorne noch weit steht, obgleich er natürlich auch ein sehr guter Bergfahrer ist. Aber was natürlich jetzt auch im Nachhinein noch aufgefallen ist, so die Duplizität der Ereignisse, ja, wenn wir mal angucken, die Bergankunft in Prato Nevoso 2008, damals kam auch eine Ausreißergruppe durch, mit einem jungen Fahrer, der sich damals ins Rampenlicht gefahren hat, nämlich Simon Gerrans, und hinten war es dann, glaube ich, auf dem letzten Kilometer auch, wo es so richtig zwischen den Favoriten zur Sache ging, und ich glaube, das war damals Evans oder Schleck, der da das gelbe Trikot verloren hat.
Ja, das sind Teilen meines Hirns, weil diese Informationen vergraben, die ich nicht öffnen möchte.
Ja, aber es war eigentlich im Prinzip exakt das gleiche Szenario.
Also das, ja, die Gruppe relativ unbedeutender Fahrer weiter vorne, wo dann auch mal ein, also ich weiß, wie du das meinst oder worauf du hinaus willst. Das stimmt auf jeden Fall. Also lange, weit vorausfahrende Fluchtgruppe mit keinen No-Names, aber
genau,
kommenden Fahrern.
Damals, ja. der das gelbe Trikot abgeben musste. Frank Schleck, der kam rein mit einem Rückstand von 4,41, und Evans, ja, da hat er zwar nur 9 Sekunden kassiert, aber es war dann am Ende so, dass er da 2 Plätze nach unten gerutscht ist.
Hm. Fein, fein, fein. Also, das wäre jetzt der Stand am heutigen Tag. Wir haben heute Donnerstag, 24. Im Prinzip morgen noch Freitag, Samstag, und dann war es leider Gottes das schon mit dem Giro. Ja, also noch 2 Etappen, die entscheidend sind. Unsere alte Diskussion lassen wir an dieser Stelle nicht wieder auferstehen. Sollte die letzte Etappe noch auf Attacke gefahren werden oder nicht? Weil, wie sagt man im Englischen? We agreed, in this case, we agree to disagree. Und kommen mal zu der Vorschau auf die Etappe von morgen. Die da gehen wird von, es öffnet sich, Vanaria Reale nach Bardonecchia.
Sie? Genau, nach Bardonecchia.
Necchia, okay.
Der Anstieg zum Jaffreau. Aber es ist eigentlich die Königsetappe des Giro. Müssen wir ja gar nicht lange drum rumreden mit diesen, ja, zwei Monsteranstiegen eigentlich im Prinzip. Dem Colle delle Finestre, ja, der, die auch gleichzeitig die Cima Coppi ist, mit einer Höhe von 2178 Metern, höchster Punkt des Giros in diesem Jahr, insgesamt 18,5 Kilometer lang.
Ja, rund 1600 Höhenmeter in etwa, ne?
Genau, und die letzten, glaube ich, sind es 8 Kilometer auf einer Schotterpiste oben mit im Schnitt gut 9%.
Ja, da kann man sich abends, kann man sich heute Abend schon mal ein Butterbrot mehr für morgen schmieren. Das wird ein Spaß. Gucken wir auch direkt mal in die Zeittabelle, ab wann man sich da, also wenn man zu den Leuten gehört, die sich ihren Tag etwas freier einteilen können, dann solltet ihr da vielleicht, wo haben wir es denn?
So ab 13 Uhr, würde ich sagen.
Wo haben wir denn den, wieso, der Colle Finestre wird überfahren bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34 am Ende des Tages um 15:09 Uhr. Und wie viele Kilometer, sagtest du, hat er? 16 Kilometer in etwa?
Ja.
Ja, da hast du schon recht. Ab 13 Uhr vor der Glotze sitzen. Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, wie unser eins, leider Gottes.
Ja, aber auch dieser erste Anstieg, das trügt auch ein bisschen. Der Col de Lace ist zwar nur zweite Kategorie klassiert, aber das ist halt auch, ja, ein Anstieg, der zieht sich im Prinzip über 28 Kilometer, wo es immer eigentlich vom Start weg bergauf geht und dann so die letzten 14 Kilometer immer so, ja, erstmal ein Stückchen mit über 5 Kilometer 7% und oben raus dann immer so 3-4%, also ganz ekelhaft, da kann auch schon dann viel passieren und ja, der Kampf um die Ausreißergruppe wird natürlich heiß umkämpft sein.
Ja. Und dann, wenn wir schon dabei sind, die Anstiege mal so ein bisschen durchzugehen. Anstieg Nummer 3 ist dann auch wieder, das wäre das, was man einen Rollerberg bezeichnet wahrscheinlich, ne? Mit 16 Kilometer Länge, Höhenunterschied von ungefähr 500-600 Höhenmetern. Das passt schon, das wird unser eins auch noch hochkommen. Was man dann über den, Bardonecchia nicht unbedingt behaupten kann, weil das sind dann auch schon wieder fast, ja, 7,5 Kilometer. Mit auch wieder so ungefähr 700-600 Höhenmeter, die dann am Ende eines solchen Tages insbesondere sehr wehtun können.
Ja, rund 8-9% im Schnitt, also ja, mit Rampen von bis zu 14%. Also das ist schon nach dieser Etappe, ja, wird die Müdigkeit durch die bevorigen Berge schon enorm sein. Und dann nochmal dieses Ding zum Schluss. Früher ist man ja immer diese Etappe über den Finestre, hat man die in Sestriere enden lassen. Also ist jetzt eine Neuigkeit sozusagen oder das erste Mal, dass man jetzt danach sozusagen noch weiterfährt.
Ja. Ich glaube, den meisten wäre auch, wären jetzt nicht böse gewesen, wenn man in Sestriere gesagt hat, ach komm, wir machen eine 140 Kilometer Etappe und machen da eine Bergankunft und dann ist Schluss. Finde ich ein bisschen, also diese Entscheidung hätte uns jetzt nicht unbedingt gewundert, finde ich, ne? Also weil das ist ja in der letzten Zeit auch relativ häufig vorgekommen, dass sowas passiert ist, wäre jetzt auch nicht verwunderlich gewesen und hätte vielleicht auch gereicht. Aber so, naja, es ist dann halt doch wieder ein bisschen mehr an Höhenmetern, die da gefahren werden.
Ja, klar. Und aber wie gesagt, selbst der Finestre ist ja jetzt, der Gipfel wird, glaube ich, 74 Kilometer vor dem Ziel erreicht. Mhm. Aber der Berg wird entscheidend sein morgen. Also in diesem Anstieg wird das Rennen explodieren. Irgendjemand wird da was probieren und auch schon vorher, also im Prinzip von Anfang an, der Kampf um die Ausreißergruppe wird eminent entscheidend sein für das, was sich hinterher bei den Favoriten abspielen wird.
Naja, ja, klar, wer da seine Aktien drin hat. Ich bin gespannt, also wird doch eine Geschichte, die ich mir wahrscheinlich dann morgen aufnehmen werde, um sie am Abend gucken zu können.
Ja, und wir können ja jetzt auch mal so ein bisschen über die taktischen Möglichkeiten sprechen, die da die verschiedenen Mannschaften haben. Also wir haben ja gesagt, beim letzten Giro schon so, ja, die Mannschaft ist vielleicht so ein bisschen die Achillesferse von Tom Dumoulin. Das hat sich jetzt bei diesem Giro auch wieder ein bisschen bewahrheitet, weil ja, er hat schon eine gute Mannschaft, aber im Vergleich zu seinen Konkurrenten hat er halt am Berg als Weltklassefahrer im Prinzip nur Sam Omen, den er da irgendwo als Karte aus der Trikottasche zücken kann. Und wenn wir uns da andere Mannschaften angucken, also wie gesagt, über die Mitchelton-Scott-Mannschaft haben wir ja schon gesprochen, die eigentlich vom Papier her recht stark ist, aber jetzt hat man es heute auch gesehen, die sind dann auch schon recht angeschlagen, hängen so ein bisschen in den Seilen und ja, eine Mannschaft, die auf jeden Fall sehr stark ist, hat man heute auch wieder gesehen, mit Peo Bilbao haben die auch noch angegriffen, Astana, die eigentlich im Prinzip nichts zu verlieren haben.
Aber was haben sie zu gewinnen?
Die, ja, sie haben auf jeden Fall noch das Podium zu gewinnen. Und
das weiße Trikot. Haben, also werden die nicht eher in so eine Verteidigungshaltung da reinschlüpfen?
Das glaube ich nicht. Also die werden in allererster Linie versuchen, noch im Klassement, irgendwie im Gesamtklassement in Richtung Podium zu kommen. Weil es sind jetzt, glaube ich, auch nur von Lopez in Richtung Pozzo Vivo. Gut, es sind jetzt zwar 2:12.
Da muss schon was passieren. Also, und da sind ja auch noch andere,
naja, was, die ihre Aktien haben. Passieren? Was heißt passieren? Wenn du gesehen hast, wie stark Lopez heute gefahren ist, also der war von den Klassementsfahrern der Beste heute. Also da kann man sich bei der Form schon was ausrechnen morgen. Und das weiße Trikot, gut, wenn Lopez jetzt angreift, dann muss halt erstmal Carapaz nachfahren.
Okay.
Also wenn der sich gut fühlt, von daher kann man da schon sozusagen die taktischen Stationen so einrichten in der Ausreißergruppe, dass man da genügend Möglichkeiten hat und vor allem natürlich die Sky-Mannschaft. Die Sky-Mannschaft, die eigentlich so die einzige Mannschaft ist, die in Mannschaftsstärke gegen die Mitchelton dagegen halten kann.
Und die heute ja auch taktisch gar nicht unklug gefahren sind.
Nee, die haben das heute sehr gut gemacht und auch gestern hat man da, ja, Simon Yates die ganze Zeit unter Strom gehalten, weil man Pools vorne immer in die Ausreißergruppen geschickt hat und somit musste die Mannschaft des Rosa Trikots da auch in gewisser Weise die ganze Zeit Kräfte aufbringen, um nachzufahren. Und ja, wie gesagt, Wout Poels unheimlich stark, also hat er jetzt scheinbar seinen Tritt, seine Form gefunden und man hat natürlich auch noch, ja, mit Leuten wie zum Beispiel einem Kelly Elizond oder David de la Cruz, Sergio Henao, Kirienka, das sind alles Leute, die prädestiniert dafür sind, in eine Gruppe zu gehen und dann später noch Chris Froome als Undock-Station zu dienen.
Ja, also vor allen Dingen finde ich, dass, du hast es so gesagt, ist die einzige Mannschaft, die in Mannschaftsstärke dagegen halten kann oder die genug, klingt jetzt blöd, aber die genug Manpower hat und wie ich finde auch, die genug, wie soll man das sagen, genug Rennintelligenz oder auch Renndisziplin und taktisches Vermögen hat oder eine der wenigen Mannschaften, die das haben und die es immer wieder beweisen. Ne? Also von denen erwarte ich dann morgen schon, dass wenn sie da noch irgendwas erzielen möchten, wenn sie Froome da A aufs Podium oder B sogar ins rosa Trikot fahren möchten, dann wird jetzt langsam auch Zeit, das zu starten.
Ja, eine Mannschaft, die sich heute komplett eigentlich geschont hat, ist eigentlich die der Vereinigten Arabischen Emirate. Da rechne ich morgen damit, dass Fabio Aru von Anfang an versuchen wird, in die Ausreißergruppe zu gehen und dann natürlich auch zu einem gewissen Zünglein an der Waage werden könnte, wenn dann von hinten attackiert wird und er vorne sein sollte.
Ich erwarte von ihm eigentlich, dass er morgen auf... Also ich hätte jetzt eher gedacht... Entschuldigung. Jetzt musste ich kurz husten. Aber ich erwarte eigentlich von ihm eher, ja, wird er nicht vielleicht auch irgendwann mal so ein bisschen, ich will nicht sagen, an der Ehre gepackt, aber wird er nicht auch irgendwann mal den Etappensieg sich zumindest holen? Oder meinst du, er wird es sich so dermaßen hinten anstellen, um insgesamt...
Ja, er will ja den Etappensieg unbedingt haben und dafür muss er aber in die Ausreißergruppe.
Ja, genau. Achso, ich dachte, ich hätte das jetzt so verstanden, dass du meinst, dass er da sich danach irgendwie, keine Ahnung, was ich danach für einen Job sucht, weiß ich. Ja, klar. Also
aber er wird, falls er vorne in der Gruppe sein sollte und einer der Favoriten schließt auf, dann ist es natürlich so, dass er, wenn er mit dem zusammenarbeitet, da im Kampf ums Gesamtklassement noch entscheidend eingreifen könnte.
Ja, Und das wäre dann, Pozzo Vivo? Ich weiß nicht, wie die, bei diesen Italienern ist das immer so, die mögen sich entweder total oder mögen sich überhaupt nicht. Da blickt man ja nicht durch. Also bei den Fahrern, ne? Also Pozzo Vivo vielleicht sagt Aru, komm, schließ auf, ich bring dich nach vorne, du kannst ne, so Etappensieg, großer Trikot für dich und so weiter. Irgendwie, das wäre auch eine schöne Geschichte.
Ja, aber bei der Bahrain Merida muss man ja sagen, die haben ja, haben auch viele nicht mehr auf dem Schirm, gleich vor dem Auftaktzeitfahren Konstantin Sivtsov verloren und ist eigentlich der wichtigste Helfer für Pozzo Vivo in den Bergen gewesen. Von daher hat man da jetzt auch schon ein bisschen an Mannschaftsstärke eingebüßt.
Ja. Was gibt es sonst noch an taktischen Möglichkeiten, die sich da morgen geben werden?
Ja, spannend. Also wäre ich Simon jetzt, würde ich mich in meiner Haut momentan nicht wohlfühlen, weil für ihn wäre es, denke ich, besser, würde er jetzt zu den Angreifern gehören. Weil er wird mit Sicherheit nicht, aus seiner Defensivrolle rauskommen, weil wenn er angreift, wird das, denke ich, mit der Form von heute nicht schaffen, die anderen abzuhängen am Finestre. Und ja gut, die anderen haben jetzt Morgenluft gewittert. Also Tom Dumoulin, Pozzo Vivo und Froome, die haben ihn allesamt abgehängt, also heute auf der Etappe.
Aber andererseits, also ich möchte eher in Tom Dumoulins Haut stecken, weil er zumindest schon mal sehr viele Tage das rosa Trikot getragen hat und er hat immer noch eine halbe Minute Vorsprung. 28 Sekunden. Ne, die müssen die anderen jetzt erstmal raus. Was habe ich gesagt? Habe ich Tom Dumoulin gesagt? Ich meine Simon Yates, Entschuldigung. Simon Yates hat halt einfach mal noch immer 28 Sekunden Vorsprung. Das ist nicht viel. Nach dem, was man heute gesehen hat, kann das offensichtlichst an einer Etappe wieder weg sein. Aber nichtsdestotrotz, ja, die muss man ihm erstmal wieder nehmen. Ne? Und
das ist klar. Ja.
Er hatte heute einen schlechten Tag. Vielleicht einen schlechten Tag. Ja, also mal abwarten.
Ja, aber die ist natürlich jetzt auch psychologisch und mental eine ganz, ganz schwierige Situation. Du weißt, du hast heute Zeit verloren, hast heute nicht die Beine gehabt, um bei den anderen mitzufahren und du weißt, die werden es auf jeden Fall mit der Brechstange morgen versuchen in dem Anstieg zum Finestre hoch und es ist noch weit weg vom Ziel und wenn ich kann es mir auch gut vorstellen, dass da einfach Pozzo Vivo, Froome und Dumoulin auch gut zusammenspannen könnten. Und wenn das passiert, dann könnte das Ganze wirklich kippen.
Ja. Die Quintessenz des Ganzen für mich ist, dass es morgen augenscheinlich ein verdammt spannender Tag wird.
Ja, und wir haben ja, also ich habe das jetzt schon öfter erzählt in unseren Giro-Sendungen, vor 2 Jahren war der Rückstand 3 Etappen vor Schluss von Nibali 4 Minuten 43. Und Simon Yates musste auch so ein bisschen aufpassen, dass er nicht nur Manndeckung mit Tom Dumoulin betreibt, weil Froome, da hat man gesehen, der scheint seine Versprechung wahrzumachen, dass er wirklich in der dritten Woche jetzt seine Hochform aufbaut. Mhm. Und ja, so einen vierfachen Tour de France-Sieger solltest du besser nie abschreiben.
Das kann man einfach so unterschreiben, ne? Jetzt sind wir gespannt. Also, ach, das Einzige, was mich ärgert, ich muss morgen arbeiten und das nicht wenig und ich kann es nicht so sehen. Ich hoffe, ich krieg's wieder mal ungespoilert hin und es mir am Abend hinzuschauen. Bin selber ein bisschen gespannt darauf und du hast Urlaub gerade noch, ne? Du wolltest ja eigentlich zum Finistron und das ist jetzt wegen deines Sturzes auch leider, ja.
Ja, musste ich leider canceln, weil, bin auch schon ein bisschen traurig, weil ich jetzt schon die ersten Bilder, sieht man jetzt auch schon vom Finestre und es sind halt wirklich an der Seite so 3-4 Meter hohe Schneewände noch und die Straße, also dieser Schotter ist auch so ganz schön aufgeweicht, weil es jetzt da geregnet hat und es kann ja auch sein, gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es morgen im Anstieg drin regnet und was das dann für eine Schlammschlacht wird, möchte ich mir gar nicht ausmalen.
Aber wenigstens, weißt du, du machst es morgen so, holst erstmal ein schönes Frühstück, legst dich dann hinein, dann legst dich schön mit der Zeitung nochmal auf den Sofa, entspannst noch ein bisschen und dann ganz entspannt den Tag angehen.
Also ich werde morgen garantiert von Etappenstart vor dem Fernseher sitzen. Das also da bekommt man ja schon vorher Herzrasen.
ich hoffe nicht, irgendwas passiert. Heute Nacht geht der Fernseher kaputt oder irgendwie sowas noch, ne? Also dann bei Nachbarn einbrechen oder irgendwie. Naja, ich bin gespannt. Also ich wünsche es dir nicht. Ich hoffe nicht, dass so etwas passiert. Das so viel Glück wünsche ich, Pech wünsche ich keinem Menschen. Aber lustig wäre schon. Nein.
Nee.
Auf keinen Fall. Aber ich, wie ich dich kenne, stell dir mal vor, du machst morgen irgendwie, keine Ahnung, 13 Uhr War das Etappenstart? Ein bisschen früher wahrscheinlich, ne? 12 Uhr?
11.50 Uhr oder so schon.
11.50 Uhr. Du machst um 10 Uhr schon mal den Fernseher an, nur um zu gucken, dass er funktioniert. Oder die Antenne ist kaputt oder sowas. Und dann ist der
Kabelfernsehen.
Kabelfernsehen. Kabel wurde vom, wie heißt das hier bei Autos, versichert gegen Marderbiss. Genau. Ne? Marderbiss. Und dann kletterst du nach außen irgendwo hoch und legst dir eine Antenne. Und da weiß der Henker was. Aber zur Not kann man ja sowas auch immer noch am Computer gucken.
Genau, ja.
Wenn da nicht morgen der Stromausfall in München gewesen wäre, ne? wenn es ganz schlimm kommt, ja, also wenn es wirklich so ist, dass du es keine Möglichkeit hast, dann ruf mich bitte an. Dann werde ich alle Kontakte in München sozusagen für dich versuchen zu erreichen. Und im schlimmsten Fall, das darf ich jetzt aber nicht so laut sagen, im schlimmsten Fall guckst du bei meiner Schwiegermutter. Ja, musst du nicht nur irgendwie reinschmuggeln, sozusagen.
Oder du erzählst mir einfach am Telefon, wie das Rennen läuft.
Ja, das geht schlecht, weil ich arbeite ja, wie gesagt, ne? Also dann müsste ich jetzt noch.
Man muss Prioritäten setzen.
Ja, man muss Prioritäten setzen. Und da ich ja sehr gerne arbeite und vor allen Dingen das, was ich gerne sehr gerne mache, setze ich die da schon richtig. Ich kann dich aber verstehen. Du könntest noch zu uns kommen, bei uns auf der Arbeit, da steht ein sehr, sehr großer Fernseher. Aber jetzt von München, deswegen, das schaffst du auch nicht so schnell. Also, wir werden dich schon irgendwo von der Glotze kriegen. Zur Not irgendwie so eine Sportsbar oder sowas.
Und im besten Fall zu Hause.
Im besten Fall zu Hause, es sei dir gerade.
Ja, und wir haben dann ja jetzt schon ganz viel über morgen gesprochen, aber wir haben ja danach am Samstag
noch eine Etappe.
Noch so eine Hammer-Etappe, sage ich jetzt mal, wo die Spannung hoffentlich auf dem Siedepunkt sein wird und es noch spannender sein wird als heute.
Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die Etappe am Samstag wirklich knüppellangweilig wird. Weil morgen sie so dermaßen schon, also ich glaube nicht, dass morgen viele irgendwie mit angezogener Handbremse fahren, weil sie sich denken, oh, da kommt ja noch der Samstag. Ich befürchte fast, dass morgen der Tag wird und danach passiert nicht mehr viel. Nicht, dass ich mir das wünschen würde, weil der Unterschied ist auch, am Samstag könnte ich wahrscheinlich was gucken. Und dann passiert ja meistens nichts.
Ja, aber du musst ja auch sehen, am Samstag 3 ganz schwere Berge der ersten Kategorie, jeweils ja über 16 Kilometer lang und jetzt nicht gerade flach. Also wenn du
alles andere als das.
Naja, wenn du da noch Körner hast und es eng im Gesamtklassement zugeht, dann werden die da alles auf eine Karte setzen. Und die Etappe ist mit 214 Kilometern jetzt auch nicht gerade kurz, ähnlich gestrickt wie die heute. Also flache Anfahrt und dann am Ende ein Bergrennen, allerdings nicht über einen Gipfel, sondern gleich über 3. Und die werden mit der Zeit halt Gipfel für Gipfel immer höher. Erst 1623, 1664 und zum Schluss auf 2000 Meter.
Ja, ohne Frage. Also die Etappe ist meiner Meinung nach der vom Freitag nahezu ebenbürtig und könnte genauso gut die Etappe sein, um der es angeht. Meine Sorge, dass sie sich am Freitagmorgen so kaputt schießen, dass da nicht mehr viel geht am Samstag einfach. Ne? Also irgendwann ist jeder Körper mal an seine Grenzen gebracht, Punkt A. Und die Fahrer, die am Samstag noch Körner haben, werden vielleicht am Freitag so schlecht abgeschnitten haben oder so ja hinterhergefahren sein oder so viel Körner aufbewahrt haben müssen, ne, dass sie schon weiter hinten liegen. Und die zweite Sorge, die ich so ein bisschen habe, ist diese Abfahrten dann wiederum. Ne? Also ich kenne die Abfahrten jetzt nicht nach dem ersten und zweiten Anstieg, aber das sieht mir schon aus, als wenn das da ordentlich runtergehen würde. Vielleicht auch eine Geschichte für Froome interessant mit seinen Abfahrkünsten. Ne? Also vielleicht sehen wir, dass er...
Ja, auf nasser Straße glaube ich eher nicht. Also bei trockenen Verhältnissen kann er wirklich gut abfahren, aber alles andere wird, glaube ich, für ihn eher schwierig.
Hast du eine Wettervorhersage für Samstag? Also ist da
für Samstag nicht. Ich weiß nur, dass es morgen in der Mitte der Etappe durchaus regnen könnte.
Nee, ich meinte jetzt Samstag schon. Ja, also Samstag die Attacke. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Also morgen egalisieren sie sich alles einigermaßen. Ne? Also es passiert jetzt nichts groß, so ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort. Hier nimmt einer dem anderen 10 Sekunden ab, da mal einer dem anderen 5, aber jetzt nichts Bewegendes. Ja, also die ersten 4, 5 Fahrer bleiben die ersten 4, 5 Fahrer. Vielleicht ein bisschen gemischt noch, aber im Grunde genommen, dann wäre für mich ein wirklich sehr naheliegendes oder sehr mögliches Szenario, dass einfach Froome zum Beispiel am ersten Anstieg oder nach dem ersten großen Anstieg einfach in dieser Abfahrt bei trockener Straße vorausgesetzt attackiert, vielleicht noch irgendjemand mitnimmt, so ein Aru zum Beispiel auch, Ne? Ich weiß nicht, mögen die sich? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber Aru ist ja auch ein guter Abfahrer, wenn ich das richtig
erinnere. Naja, denk mal zurück an die Geschichte von der letzten Tour de France, als Aru attackierte, als Froome den Defekt hat. Also
ich glaube, ja, ich erinnere mich. Ich wusste noch, da war irgendwas. Ne? Deswegen, gut, da wird es dann vielleicht schwierig. Vielleicht schubst du einen anderen von der Straße noch. Aber, ne, aber oder er nimmt irgendeinen guten anderen Abfahrer mit. Da könnte man sich ja durchaus vorstellen, nach dem ersten Berg richtig Abfahrt, richtig Gas geben. Vielleicht ja, 10, 20, 30 Sekunden rausfahren, dann unten voll in den Berg reinpöllern. Da könnten sich schon interessante Sachen bilden, aber vorausgesetzt, es sind halt noch Körner da. Das ist so.
Definitiv, und ich habe jetzt gerade mal bei Meteo Italia geschaut, so die Wettervorhersage für den Startort für Susa am Sonnabend, also 70% Regenwahrscheinlichkeit zwischen 12 und 18 Uhr halt. Und also könnte durchaus sein, dass es dann auch da regnet. Also das haben wir jetzt schon häufiger gesehen, dass die Fahrer im Trockenen losfahren und dann im Mittelteil der Etappe nass werden und im Ziel es wieder trocken ist. Gestern war ja auch zum Beispiel im Ziel, gab es ein richtiges Unwetter. Also das ist wirklich eine Wundertüte, das Wetter bei diesem Giro.
Ja.
Zum Glück haben wir es in diesem Jahr so, dass eigentlich alle Passstraßen befahrbar sind.
Und dass es auch zu keinen schweren Stürzen aufgrund von Witterungsverhältnissen kam, muss man auch mal so sagen.
Muss man generell sagen, also
wenig,
haben wir auch noch wenig drüber gesprochen, dass jetzt, das mag damit zusammenhängen, dass die Teams auf 8 Fahrer reduziert wurden, es wenig schwere Stürze auch in den Sprints gab.
Ja, Sprints, aber auch im Allgemeinen, ne? Also hat sich da wenig lang gemacht. Das meinst du, das hat damit zu tun? Ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht, warum. Ne? Ich dachte vielleicht, okay, viel. Wie soll man sagen?
Ich glaube schon, dass es einfach auch damit, ja, durch die geringere Anzahl von Fahrern.
Meinst du, die haben vorher gesagt, pass auf, Jungs, lieber im Zweifel einmal zurückziehen, einmal nicht noch versuchen, die Lücke zu schließen.
Klar, das wird mit Sicherheit bei einigen Mannschaften vor dem Start ein Thema gewesen sein, dass du halt gesagt hast, ja, wir haben nur 8 Fahrer am Start und das wird uns jetzt nochmal eine Stufe härter treffen, wenn du halt nach 2 oder 3 Etappen schon 2 Leute verlierst.
Ja, ja, klar. Aber ich frage mich dann immer, weißt du, Wout Poels steht so im Adrenalin, dass er gerade ausfährt und dass der weiß eigentlich auch, dass er rechts abbiegt, ob du in so einer Situation dann darüber nachdenkst, wir sind ein kleineres Team, doch nicht innen durch, ich fahre außen rum, lass mir ein bisschen mehr Zeit. Weiß ich nicht, ob das, werde ich auch mal Leute fragen, die in solchen Situationen schon steckten. Ich bin einfach mal gespannt. Also warten wir mal ab. Aber insgesamt grundsätzlich völlig richtig, natürlich wenig Stürze bisher und möge es so bleiben. Das wäre fantastisch. Weil das nichts finde ich trauriger, weil ich finde auch, dass ich finde das immer schön, also wir haben ja jetzt wirklich, ich erinnere mich noch gerne an, wie heißt er nochmal, der australische Schwimmer, der gestürzt ist. Nein, nicht der Radfahrer, der auch mal, der gerne schwimmt.
Richie Porte.
Genau, Richie Porte, der Sturz damals, ne? Also es sind jetzt wirklich alle vorne mit dabei, die man auch mehr oder minder erwartet hat und ein Sturz hat keinen Favoriten rausgenommen. Das finde ich einfach mal schön. Das muss man vielleicht auch
mal sagen. Obgleich da natürlich nicht immer nur einer dran beteiligt ist. Obgleich das natürlich auch manchmal so ist, dass du jemanden da so in eine, so ans Limit führen kannst und ihn in eine Falle locken kannst.
Ja, aber ne, ob absichtlich oder unbeabsichtlich, es sind alle noch da. Und das finde ich einfach eine schöne Sache. Nicht, dass man sich hinterfragt, okay, was wäre gewesen, wenn, oder hätte der vielleicht oder der auch anders. Das sind
ja
immer müßige Diskussionen.
Man muss aber schon sagen, dass jetzt zum Beispiel im Gesamtklassement Miguel Angel Lopez durch diesen Sturz im Prinzip jetzt im Hintertreffen im Podiumskampf ist.
Welchen Sturz?
Den er in der ersten Woche da hatte. Da hat er, glaube ich, irgendwie, ich schaue mal geschwind die Etappe nach, wo das war. Das war in Richtung Santa Nifa, meiner Meinung nach. Genau, da hat Lopez, 43 Sekunden mal verloren auf den Etappensieger. Also das ist schon
eine
gewisse Zeit.
Aber im Vergleich jetzt zu anderen, zu Natur, wo damals Contador und Froome beide gestürzt waren, glaube ich, ne, und dann Nibali gewonnen hat, das sind ja ganz andere Nummern, ne, also zum einen ist er nicht
klar,
raus.
Klar, da hattest du auch eine Etappe mit Kopfsteinpflaster
drin,
also da werden wir, glaube ich, bei der Tour eher noch mehr drüber sprechen müssen, als jetzt beim Giro.
Ja. Gut, dann behaupte ich jetzt einfach mal, machen wir an dieser Stelle den Giro für heute dicht.
Gut, ja, wir können ja noch sagen, am Sonntag
Ach so, ja.
dann halt noch die 21. Schlussetappe also die 21. Etappe, die Schlussetappe nach Rom. Ja, und das wird natürlich willkommenes Feld für die Sprinter sein nochmal.
Sam Bennett, Viviani, einer von beiden macht's. Da würde ich sehr, da wette ich eine gute Flasche Kölsch drauf.
Wobei ich gespannt bin, wo die da genau in Rom ankommen. Also beim letzten Mal, zum Beispiel als es 2009, glaube ich, mit einem Zeitfahren zu Ende ging, ist man da vorm Kolosseum über so eine Kopfsteinpflasterpassage gefahren. Und das möchte ich jetzt den Fahrern nicht wünschen.
Nee, das. Aber andererseits, also eine Sprintetappe, die am Kopfsteinpflaster, ich glaube, sowas denkt sich keiner aus. Also so klug
kann ja, aber das wäre auch was für André Greipel gewesen. Also der kann auch Kopfsteinpflaster sehr gut sprinten.
Apropos André Greipel, wo du es gerade schon so erwähnst, was für eine Überleitung, der Überleitungsgottes sei dir hold. Der fährt ja auch woanders gerade noch unterwegs und das ist die Belgien-Rundfahrt, wo er ich sag mal sich wieder Form holt und bestes Training, was man fahren kann, ist Rennen. Und dementsprechend Belgien-Tour, 5-Tages-Veranstaltung, wenig überraschend durch Belgien, wo er unterwegs ist.
Ich glaube, es heißt immer noch Baloise Belgium Tour, ja.
Genau. Okay.
Ja, und umso besser ist es dann noch, wenn man die Rennen gewinnt. Also dann hat man auch noch bei dem Formaufbau ein Erfolgserlebnis. Und ja, André Greipel hat jetzt die ersten beiden Etappen sogar gewonnen im Sprint.
Sind jetzt keine... Ich sag mal, da sind jetzt wenig Sprinter drin, die er bei der Tour wieder treffen wird, wenn ich mir das so anschaue hier. Aber nichtsdestotrotz, die muss man ja auch erstmal schlagen.
Ja, also zum Beispiel so ein Brian Cocquart oder ein Christophe Laporte beispielsweise, der jetzt auch schon in den Sprints in diesem Jahr recht vorne immer mit dabei war. Die muss man dann auch erstmal so in Schach halten. Und ja gut, André Greipel, ich habe mir jetzt da die beiden Sprints auch mal angesehen. Der wurde halt da immer mustergültig auch von seiner Mannschaft perfekt pilotiert abgeliefert vom Ziel und hat es dementsprechend immer vollenden können.
Das war es ja, was wir bei Kittel bisher diese Saison weniger so gesehen haben. Dementsprechend ist das, das ist das gute Training, was vielleicht dann auch mal ein Kittel dann noch irgendwo bräuchte.
Ja, also der Sprintzug von Lotto Soudal funktioniert sehr, sehr gut und heute auf der Etappe muss man schon sagen, dass der Sieg für André Greipel selbst so ein bisschen überraschend kam, weil er da scheinbar auf den letzten Kilometer noch mit Hälfte seines Luftdrucks nur noch gefahren ist im Reifen.
Ach so, ja stimmt, das hatte ich auch gelesen. Mit Platten ist er sozusagen angekommen.
Ja, also das musst du auch erstmal machen, da im Sprint noch irgendwie über 1000 Watt auf die Pedalen bringen und dann... trotzdem noch heil ins Ziel kommen.
Ich bin ja also eigentlich wäre das prädestiniert, meine Disziplin zu sein, so oft wie ich einen Platten habe, in letzter Zeit mal wieder, wäre das genau mein Sport. Andererseits, sei niemand gewünscht. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ab wann der das gemerkt hat oder ab wann du das überhaupt merkst oder wo es aufgefallen ist, ob es hinterher vielleicht erst aufgefallen ist. Aber ich glaube, wenn er einmal auf dem letzten Kilometer ist und so mit Druck fährst, ob du es dann überhaupt noch merkst oder ob da eben genau, wie bei Whirlpools wieder, das Adrenalin so im Kopf ist, dass du einfach reintrittst und es merkst. Hier steht es denn, ich weiß nicht, was den gewonnen hat, ich hatte einen Platten. Ich merkte, wie mein Hinterrad den letzten Kurve anfing zu schlittern. Okay, das klingt nicht so, als hatte man Spaß daran, wenn es in der Kurve schon anfing zu schlittern. Na, umso mehr, ne? Also vielleicht ist das so eine Art Overloaded Training auch, ne? Also er trainiert unter besonders schweren Bedingungen, vielleicht lassen die einfach zwischendurch so ein bisschen Luft raus, damit es noch spannend wird. Aber insgesamt.
Ja, und er hat da jetzt, glaube ich, auf der 5. Etappe vielleicht dann nochmal, findet er so ein Terrain vor, wo er dann Massensprint für sich entscheiden könnte, morgen dann Zeit fahren und am Samstag dann eher eine profiliertere Etappe, die dann glaube ich, quer durch die Ardennen führt. Also von daher wird man dann sehen, ob er da noch seinen dritten Sieg holen kann. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich, dass er jetzt wieder zu seiner Form da zurückgefunden hat.
Fantastisch. Ja, ich drücke ihm ganz, ganz fest die Daumen. Ich glaube, über eine Tournominierung müssen wir uns keine Sorgen machen bei ihm. Aber dass er da vielleicht auch noch mal ein, zwei Mal gewinnt. Und wo wir bei Tournominierung sind, ist es jetzt der Rekord? Der vorbei ist, also
den Rekord hat er ja schon lange.
Ja, oder der jetzt nicht der Rekord ist vorbei, sondern die Serie sozusagen, die vorbei ist.
Klar,
seine
Serie würde dann jetzt reißen, also es geht darum, dass Adam Hansen von sich selbst gesagt hat, dass er jetzt bislang nicht auf der Liste für die Tour de France Teilnehmer des Teams Lotto Soudal steht. Ja, und damit würde dann absolviert er momentan seine 20. aufeinanderfolgende Grand Tour diese Serie dann reißen, und dann wüsste er wahrscheinlich gar nicht, was er machen soll in der Zeit.
Hm. Ja, aber er hat ja Familie und so, die werden sich ja vielleicht auch mal freuen, Zeit mit ihm zu verbringen. Also das war jetzt die wievielte, die 20. Grand Tour in Reihe. Das, ich glaube, das ist auch ein Rekord für die Ewigkeit. Oder nicht für die Ewigkeit, aber das wird sehr, sehr lange dauern, bis das gebrochen wird.
Das kann sein. Also ich glaube, er hat da irgendwie im Jahr 2008 oder 2009, wenn ich mich nicht irre, irgendwie angefangen, diese Serie aufzubauen. Und ja, aber gut, ist jetzt auch schon 37 Jahre alt, glaube ich. Und irgendwann wird es dann natürlich auch schwieriger, dem Teamchef da klarzumachen, dass man Vorzüge gegenüber den jüngeren Fahrern hat.
Ja, ja, klar. Und wenn man sich anschaut, also er hat den Rekord gebrochen von 12 aufeinanderfolgenden Grand Touren. 12 zu 20, da sieht man mal, also wenn der Zweitbeste 12 hat im Vergleich zu 20. Mein lieber Scholli, das, ja, aber war auch immer, also ich habe ihn immer sehr, wie soll man sagen, sehr engagierten, entspannten, zugänglichen, freundlichen Fahrer erlebt. Und ja, also also ich würde ihn jetzt nicht vermissen, muss man auch immer ehrlich so sagen, ne, bei der Tour. Aber dass er jetzt dann, dass es diese Serien endet, ist aber vielleicht ist das auch gar nicht schlecht für ihn. Das ist ja auch immer so ein Druck dann wahrscheinlich, ne?
Ja, wobei jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren da auch viel Pech mit Stürzen hatte. Also war nicht Adam Hansen, dass der da bei der letzten Tour irgendwie getwittert hat, nachdem er sich irgendwie die Rippe angebrochen hat. More pain, fine, bring it on, I eat pain for breakfast.
Ja, stimmt. Und da war ich glaube, das war die letzte Tour, die er wirklich unter ganz, ganz,
widrigen Bedingungen.
Unter widrigen Bedingungen und großen Schmerzen zu Ende gebracht hat.
Ja, und generell ist mir jetzt auch gerade erst aufgefallen beim Team Lotto Soudal, die sind ja jetzt beim Giro auch nur noch zu viert unterwegs.
Oh, ja. Haben wir auch noch gar nicht thematisiert, ne? Irgendwelche Ausfälle vielleicht, aber vielleicht auch, weil sie bis jetzt gar nicht so prominent waren und auch nicht in so großer Anzahl.
Nö, klar, aber es fällt nur auf beim Blick aufs Tableau, dass da diese Mannschaft am ärgsten dezimiert ist.
Mhm. Ja. Das war wohl dann, also ich habe sonst nichts mehr. Dann war das unsere, wie soll man sagen, unsere Last but not least Show. Nee, ja, die vorletzte halt jedenfalls. Und das nächste Mal, wenn wir uns sprechen werden, zumindest hier mit einem Mikrofon, dann werden wir wissen, wer die Tour, den Giro gewonnen hat. Ich bin gespannt. Nach der Zeit, jetzt Stand heute, in der Sekunde, wer würdest du sagen gewinnt?
Also
schon zu lange überlegt.
Also ich spiele mal Lotterie und sage Pozzo Vivo. Irgendwie gibt es eine Situation, von der er profitiert, und er ist momentan am Berg so einer der Stärksten, und da denke ich, dass der es packen könnte. Er hätte es verdient.
Ich glaube, verdient hätten es sogar, so blöd es klingt, alle 4, 5 da vorne. Ich glaube im Moment, obwohl ich ihn schon abgeschrieben hatte nach der Attacke heute, glaube ich wieder an Froome. Ich glaube, dass deren Plan mit der dritten Woche aufgeht.
Klar, ist auch schlüssig, hat auch die stärkste Mannschaft, und ja.
Warten wir ab, Pozzo Vivo, Froome und alle anderen, die da vorne stehen, werden uns hoffentlich ein schönes Rennen zeigen. Thomas, ich danke dir ganz herzlich.
Ja,
wünsche dir viel Spaß morgen. Ich schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge Richtung München, aber ich freue mich für dich.
Ja, du wirst es dann ja später auch sehen.
Ja, das auf jeden Fall. Ne? Aber es ist auch gut zu wissen, dass du es komplett aufnehmen kannst, im Sinne von die Information verarbeiten. Und du lässt uns ja auch hinterher dran teilhaben. Insofern ist das schon richtig so und ist das gut so. Wünsche euch Hörern, wenn ihr das jetzt noch hören solltet, bevor ihr die Etappe morgen guckt, ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wenn ihr das hört, bevor ihr die Etappe am Samstag guckt, dort nochmal so viel Spaß. Und wenn ihr es hört, bevor am Sonntag der Giro zu Ende geht, hoffe ich und wünsche euch, dass ihr einen schönen Giro habtet. Und ja, wir sprechen uns dann am Ende mit der Rückschau auf das Ganze. Tschüss!
Tschüss!